Herzlichen Dank für die Einladung, heute schon wieder bei euch zu sein. Das ist jetzt ganz positiv gemeint, nicht ach schon wieder, sondern wir dürfen schon wieder bei euch sein. Letztes Mal war Regine auch mit dabei und ich weiß nicht aus welchem Grund, aber es gibt offensichtlich einen Grund, dass Robert gesagt hat, kommst du mal wieder nach Detmold? Und dann haben wir gesagt, okay. Wir haben uns vor 42 Jahren getraut, wir beide, dann können wir uns auch heute zu euch trauen. Ja, und um die Sache ein bisschen schwer zu machen, hat mir Robert dann gleich 4 Themenwünsche von euch genannt. Einer schöner und herausfordernder als der andere. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben und sagt, ja, alle 4 bestimmt nicht. Was denn nun? Dann hat er sich das Schwerste ausgesucht. Das wisst ihr aber gar nicht, oder? Dann lasst euch überraschen. Gut, kennt ihr die 4 Themen überhaupt? Oder hat er sie ausgedacht? Weiß ich nicht. Eines dieser 4 Themen lautet Adventisten und Islam. Wie geht Adventgemeinde mit der augenblicklichen Entwicklung des Islam um? Das ist ein Thema, was viel mit unserer Gesellschaft zu tun hat, mit unserer Welt, in der wir leben. Das ist gar nicht so ein frommes Thema, so ein scheinbar, gar nicht so ein biblisches Thema, sondern ein gesellschaftlich relevantes Thema. Wenn man das etwas verallgemeinert, wie gehen wir als Adventisten mit unserer heutigen Weltlage um, wo hunderte von Millionen Menschen auf der Flucht sind, in Kriegsgebieten leben, weil man ihnen nicht erlaubt, ihr Leben zu leben, wie sie es möchten, weil man ihnen nicht erlaubt, ihren Glauben zu leben, aufgrund von Spannungen innerhalb des Islam oder Spannungen innerhalb der Religionen dieser Welt, kulturelle, religiöse, politische Auseinandersetzungen. Wir leben hier in Deutschland fast so etwas wie auf einer Insel der Seligen, würden diesen Zustand am liebsten gerne lange behalten und wissen doch, dass es nicht geht. Dass es nicht geht, weil wir uns nicht mit Mauern umgeben können und weil es für uns als Christen auch nicht geht, dass wir wegschauen bei dem, was in dieser Welt geschieht. Nein, wir können nicht nur nicht wegschauen, wir müssen auch hinschauen. Und wenn wir heute hier zusammen sind in der Predigt und dann nachher noch, dann haben wir tatsächlich Gelegenheit, einmal hinzuschauen und uns zu fragen, wie gehen wir denn damit um, was wir in unserer Welt erleben. Und da ist sicherlich der Islam im Fokus, weil die größten Unruheherde in dieser Welt haben mit dem Islam zu tun, mit den Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten, Aleviten und wie sie alle heißen. Und gerade die Radikalisierung des Islam wird zu einer Bedrohung, nicht nur für den Nahen und Mittleren Osten, nicht nur für die Vereinigten Staaten, man denkt an den 11. September, sondern auch für uns. Und ohne dass ich ein Prophet sein möchte, es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis auch wir in unserem Land Dinge erleben, die Frage noch viel brisanter macht, wie gehen wir denn mit denen da um? Wer von ihnen ist denn friedlich? Und wer ist ein Aggressor? Und wenn immer mehr der Flüchtlinge in unserer Nachbarschaft oder zumindest in unserer Nähe untergebracht werden, in Containern, am Rande des Ortes und wir dann in der Zeitung lesen, dass wieder einmal ein Haus angezündet wurde. Wie gehen wir damit um? Was macht das mit uns als Christen? Welche Herausforderungen bringt das mit uns und welche Antworten haben wir darauf? Seid ihr dabei bei diesem Thema? Mal sehen, am Ende der Predigt könnt ihr mir es dann sagen. Ich merke es ja auch zwischendurch vielleicht. Ich habe das Lied, das wir gesungen haben, auch deshalb gewählt. Als Gemeinde weiß man ja nicht unbedingt, warum der Prediger gerade dieses oder jenes Lied gewählt hat. So jemand spricht, ich liebe Gott und hasse doch seine Brüder, der treibt mit Gottes Wahrheit Spott und reißt sie ganz da nieder. Gott ist die Lieb und will, dass ich den Nächsten liebe gleich als mich. Ehrlich gesagt, ich mag das Lied überhaupt nicht. Ich singe das höchst ungern, weil das ein Lied ist, das so einen moralischen Zeigefinger erhebt. Du, so musst du leben. So geht es dann auch weiter, die nächsten Strophen, die wir gesungen haben. Ein durch und durch moralisierendes Lied. Ich mag es überhaupt nicht. Aber ich habe kein anderes gefunden. Ich habe kein anderes Lied gefunden, das dieses Thema anspricht. Ja, ich habe noch welche gefunden, die kommen nachher und heute Nachmittag. Da habe ich noch ein paar gefunden aus der Quelle. Das war aus WLG das einzige Lied, das zu diesem Thema passte. Und jetzt versteht ihr auch schon die Geschichte, Kinderpredigt hatten wir schon, aber die Geschichte, die ich euch als Erwachsenen jetzt erzähle, am Beginn meiner Predigt. Ein Rabbi fragte seine Schüler, wann die Nacht endet und der Tag beginnt. Du bist kein Rabbi, aber angenommen, ich stelle dir diese Frage. Wann beginnt der Tag und wann endet die Nacht? Sonnenaufgang? Da ist schon lange hell. Nach kurzem Überlegen antwortete einer der Befragten, also einer der Schüler des Rabbi, der Rabbi fragte seine Schüler, so frage ich euch heute, einer antwortete, nun, vielleicht dann, wenn ich einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann. Schaf ist hell, Hund ist dunkel, wenn man das unterscheiden kann, hell und dunkel, dann weiß ich, ein neuer Tag beginnt. Der Rabbi schüttelte den Kopf. Darauf meldete sich ein anderer zu Wort. Könnte es sein, dass es dann hell sein muss, dass es so hell sein muss, dass ich einen Feigenbaum von einem Dattelbaum unterscheiden kann? Das ist schon mehr. Ich kann die ja wahrscheinlich gar nicht unterscheiden, aber dort in Palästina könnte ich das wahrscheinlich. Der Rabbi ist auch mit dieser Antwort nicht einverstanden und schließlich antwortet er selbst. Nein, erst dann endet die Nacht und beginnt der Tag, wenn ich im Gesicht meines Nächsten den Bruder oder die Schwester erkenne. Erst dann wird es Tag, erst dann wird es hell, wenn ich im Gesicht des anderen meinen Bruder erkenne, meine Schwester sehe. Nicht, wenn ich erkenne, wer das ist, welche Person vor mir steht, sondern wenn ich erkenne, dass die Person, die vor mir steht, meine Schwester ist, mein Bruder ist. Ich möchte in meiner Predigt 4 Bibeltexte mit euch lesen, als Vorbereitung für heute Nachmittag. Die eigentliche Entfaltung des Themas, das mir Robert gegeben hat, kann erst heute Nachmittag erfolgen. Denn ihr versteht, ich halte keine Predigt über Islam, ich halte keine Predigt über Ausländer, ich halte eine Predigt über Gottes Wort. Das versteht ihr. Aber ich habe Texte gewählt, die uns helfen sollen, uns geistig einzustimmen auf die herausfordernde Frage, die wir, wenn wir gut gestärkt vom Essen kommen, dann miteinander besprechen. Und ich hoffe, dass viele von euch, die meisten von euch, Gelegenheit haben, dann heute Nachmittag, am frühen Nachmittag wieder mit dabei zu sein. Also das ist jetzt die Vorrede zur eigentlichen Thematik. Es lässt sich nicht anders machen, ich kann das nicht umdrehen, man kann das Pferd nicht von hinten aufzäumen, dann kriegt man einen Tritt. Also, ihr habt eure Bibeln, ihr seid es gewohnt. Übrigens, wir haben heute ein Thema im Bibelgespräch gehabt, was wunderbar zu dieser Thematik passt. Je nachdem, wie weit wir in den Gruppengesprächen gekommen sind, welche Bibeltexte wir gelesen haben. Aber auch in meiner Gruppe oben, wo wir saßen, haben wir dieses Thema angesprochen und wunderbar. Du hast einen wichtigen Satz gesagt und wir vertiefen das heute Vormittag und Nachmittag. Der erste Text, den ich mit euch lesen möchte, steht in Jesaja 56. Ich habe 2 Texte aus dem Alten Testament und 2 Texte aus dem Neuen Testament. Jesaja Kapitel 56, die Verse 6 bis 8. Das Kapitel ist bei mir überschrieben: Die Gemeinde Gottes wächst über ihre Grenzen. Die Gemeinde Gottes wächst über ihre Grenzen. Vielleicht lesen wir doch tatsächlich ab Vers 1. So spricht der Herr, ein Wort an sein Volk Israel. Achtet auf das Recht und übt Gerechtigkeit. Denn mein Heil ist nahe, dass es komme, und meine Gerechtigkeit ist nahe, dass sie offenbart werde. Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Na, der Text passt doch schon mal für Adventisten, ne? Menschen, die den Sabbat halten und sich dafür hüten, etwas Falsches zu tun. Das wollen wir doch. Nichts Falsches tun. Aber ihr wisst natürlich auch, nichts Falsches zu tun heißt noch lange nicht, das Richtige zu tun. Es genügt also Gott nicht, wenn wir nichts Falsches tun, wenn wir am Sabbat nicht arbeiten, sondern ruhen. Es genügt ihm nicht, wenn wir uns vom Bösen fernhalten. Er möchte ja mehr. Er möchte, dass wir etwas Gutes tun, was weit über das hinausgeht, über das nichts Böses tun. Es gibt ja nicht nur die Sünden der Tat, sondern auch die Sünden des Unterlassens. Die sind genauso gravierend. Wer weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde. Wo steht das eigentlich? Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß es jemand? Hat Jesus das gesagt? Oder Paulus? Ihr glaubt mir einfach, ne? Ich habe den Text jetzt nicht, aber steht in der Bibel, ganz gewiss. Vers 3. Und der Fremde. Jetzt kommt ein Stichwort, was uns heute noch begleiten wird. Denn wenn wir vom Islam reden, reden wir von Fremden. Und ich will meine Gedanken auch nicht exklusiv auf eine Religion oder eine Gruppe von Fremden reduzieren, weil die Herausforderung ist dieselbe, egal welche Religion jemand hat, welche Hautfarbe, aus welchem Land er kommt. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene, das sind die Eunuchen, das sind die Männer, die nicht mehr zeugungsfähig sind, die keine Familie mehr gründen können, der Verschnittene soll nicht sagen, sieh, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben, das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Also hier sind Männer, die entweder von Natur aus oder durch menschlichen Eingriff zeugungsunfähig geworden sind. Das heißt, sie können ihre Pflicht nicht mehr erfüllen, Nachkommen zu hinterlassen. Das ist wichtig für einen jüdischen Mann, denn das Volk soll ja werden wie der Sand am Meer, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Das ist ein Auftrag, nicht nur eine Möglichkeit, eine Familie zu haben, wie bei uns, sondern ein göttlicher Auftrag. Und weil er diesen Auftrag nicht erfüllen kann, werden keine Kinder an ihn denken. Er wird vergessen sein. Wenn wir keine Kinder hätten, keine Enkelkinder, dann sind wir schnell vergessen. Lohnt sich kaum ein Grabstein. Wer geht denn da noch hin? Und damit sie nicht vergessen werden, wird Gott ihnen ein Denkmal setzen. Sozusagen, Gott richtet ihnen mehr als ein Grabstein auf. Ein Denkmal, ein Hermannsdenkmal. Na, nicht ganz so groß. Aber so, dass man den Hermann nicht vergisst. Das macht Gott. Für die Verachteten, denn die Verschnittenen waren nicht gerade die geachtete Gruppe in der Gesellschaft, denen wird ein Denkmal gesetzt. Vers 6, jetzt kommen die Texte, um die es mir geht. Und die Fremden ist auch so eine Gruppe von, naja, muss nicht sein, muss man nicht haben, schon gar nicht in der Nachbarschaft. Also am anderen Ende der Stadt gerne und natürlich in Hamburg und München und vor allem in Polen und vor allem in England, die wollen ja nicht, die sollen die nehmen, aber bitte nicht in meiner Straße. Das könnte geschäftsschädigend sein, wenn du deine Firma in der Straße hast. oder eine Rechtsanwaltskanzlei. Das ging kürzlich durch die Presse. Da hat einer der Stadt gesagt, bitte nicht in meiner Straße, das Geschäft schädigen, ich verdiene nicht mehr so viel. Wenn die da in meiner Straße rumlungern und die Kunden nicht mehr zu mir kommen, weil sie sagen, da gehe ich nicht mehr hin in das Viertel. Und wenn das Haus nebendran abbrennt, ist das auch nicht gut für mich. Also, bitte nicht bei mir. Und der Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, jetzt kommt's, Vers 7, die kriegen kein Denkmal, sondern die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Das ist eigentlich ungeheuerlich, was Jesaja hier erzählt. Jesaja weiß doch, dass im Gesetz Moses nur Israeliten Zutritt zum Tempel haben. Wer nicht zum Volk gehört, darf bestenfalls, nein, der darf überhaupt nicht rein. Die Frauen dürfen in den äußeren Vorhof und die Männer in den inneren Vorhof, aber ins Heiligtum darf niemand, nur die Priester. Das ist ganz genau geregelt. Die Gesellschaft ist klar strukturiert. Hohepriester ganz innen, Priester innen, Männer davor, Frauen davor. Wie sich das gehört, wie das bei uns auch mal war, mal ist, je nachdem. Klar strukturierte Gesellschaft. Und da draußen am äußersten Ring, da sind die Fremden. Logisch. Ist bei uns doch nicht anders, oder? Vielleicht wohnen sie im gleichen Stadtviertel, aber gesellschaftlich haben wir das ganz klar geregelt. Hier ist die High Society, hier sind die Normalbürger, fühlen wir uns meistens angesprochen, und dann kommen die anderen. Das haben wir alle verinnerlicht, das steckt in uns allen drin, auch in mir. Jetzt kommt Gott und sagt durch den Propheten Jesaja, das soll so nicht bleiben. Ich möchte, dass diese Fremden, wenn sie sich zu mir, Gott, zuwenden, genauso wie ihr Zutritt habt zum Heiligtum und dort opfern dürft, was den Israeliten nach dem Gesetz Moses verwehrt ist. Das heißt, hier wird eine Vision entfaltet von einer Zukunft, die anders ist als die gesellschaftlich geregelte Gegenwart. Und wenn man Vers 8 noch dazu nimmt, der Herr spricht, ich will noch mehr Leute zu denen, die schon versammelt sind, sammeln. Gott kriegt nicht genug. Wir sind natürlich erzogen, bescheiden zu sein, nach dem Motto, muss nicht drei Portionen Nachtisch essen. Ich rede jetzt nicht vom Potluck, aber das ist immer so eine Gelegenheit, nicht wahr? Manche nehmen sich den Nachtisch vorne weg, damit sie sicher sind, sie kriegen noch was ab. Und wer sich Zeit lässt beim Essen und mit den anderen spricht, der hat da manchmal Pech. Da kommt manchmal jemand zu mir und sagt, geh mal schnell hin, damit du noch einen Nachtisch kriegst. Ne? Wir haben ja alle so ein Auge dafür, ne? Dass wir unser Teil abkriegen. Gehört sich ja so, ist ja auch nur fair, dass ich auch was abkriege. Gott sagt, ich krieg nicht genug. Ich krieg nicht genug Leute. Mein Bethaus, mein Haus, mein Tempel soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Stell dich mal vor. Die ganze Welt macht eine Wallfahrt nach Jerusalem. Damals gab es ja dreimal im Jahr Wallfahrten. Passa, Pfingsten, Laubhüttenfest. Dreimal im Jahr eine Wallfahrt. Von überall her kommt Gottes Volk. Und hier werden nicht nur Juden, die im Ausland leben, angesprochen, sondern Fremde, die gar nicht zum Volk Gottes gehören. Gott will sie haben in seinem Haus. Was entnehmen wir aus diesem ersten Text? Gott möchte, dass seine Gemeinde wächst über die Grenzen hinaus, die sie zurzeit hat. Gott möchte, dass die Fremden, wer immer sie sind, heute sicherlich andere als damals, Gott möchte, dass die, die uns fremd sind, an Sprache, Kultur, Mentalität, dass die Zugang erhalten, freien Zugang in das Haus Gottes. Und Haus Gottes und Tempel heißt natürlich aus neutestamentlicher Sicht die Gemeinde. Es geht nicht um ein Gebäude, es geht auch nicht um dieses Haus, sondern es geht um uns als Gemeinde, Glieder, die wir zusammen, wie Petrus sagt, Steine bilden, die ein Haus ergeben, nämlich den Tempel Gottes. Gott hat mit seiner Gemeinde noch etwas vor. Und der erste Schritt, der dazu notwendig ist, dass sich unser Denken ändert. Das ist das Schwerste. Ich fange mit dem Allerschwersten an. Schwerer wird es heute nicht mehr. Aber es wird nicht leichter werden. Das, was wirklich hier gefordert ist, beziehungsweise das, was hier verheißen ist, denn es ist keine Forderung, sondern eine Verheißung. Es ist kein neues Gebot, sondern eine Ankündigung. Gott sagt, ich will. Und wenn Gott sagt, ich will, macht das auch. Gott möchte, dass unser Blick sich weitet, damit wir seinen Blick lernen. Gottes Blick ist viel weiter als unser, als mein Blick. Seine Vision schließt alle Völker ein. Und während die Gemeinde damals wie heute gewohnt ist, Grenzen zu setzen, drinnen und draußen, gehört dazu, gehört nicht dazu, ist Insider und Outsider, ist In-Länder und Ausländer, so sind wir das gewohnt, so steht es im Gesetz Mose, so steht es in der adventistischen Psyche, so steht es in der menschlichen Psyche, in allen Völkern dieser Welt. Egal ob deutsch oder ausländisch, spielt keine Rolle. In allen Völkern ist diese Mentalität tief verankert. Es ist ein Gesetz, ein ungeschriebenes Gesetz. Beim Gesetz Mose wird das nur festgehalten, was ungeschrieben in uns allen steckt. Es gibt die, die drin sind und es gibt die, die draußen sind. So war das schon immer gewesen, seit Kain und Abel. Und so wird es immer bleiben. Es sei denn, dass Gott es schafft, seine Vision uns einzupflanzen und dass wir seinen Horizont entwickeln und verstehen, dass Gott die, die draußen sind, reinholt, damit sie Teil der Betgemeinde werden. Ungeheure Provokation. Stellt euch vor, ich hätte das vor 80 Jahren gesagt. 1935. Stellt euch vor, ich hätte das damals gesagt. Und damals konnte man davon ausgehen, dass es Besucher im Gottesdienst gibt, im Adventistischen. Besucher mit einem Ledermantel, Notizblock, heute würde man sagen, Smartphone, wird alles aufgenommen. Am Montag spätestens würde ich zitiert werden, in ein bestimmtes Haus zum Verhör. Wenn ich Glück habe, darf ich wieder raus. Wenn nicht, darf ich nach Bergen-Belsen oder sonst wohin. Stellt euch vor, ich hätte das damals gesagt. Das wäre undenkbar gewesen, oder zumindest höchst gefährlich, zu sagen, dass die Fremden, die anderen, die eigentlich gar nicht dazugehören, die keine Volksgenossen sind, dazugehören. So radikal provozierend ist Gottes Vision. Und um noch einen Moment bei der Geschichte zu bleiben, wir haben damals als Adventgemeinde alles getan, was wir konnten, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass die anderen irgendwie dazugehören würden. Wir haben die Sabbatschule umbenannt in Bibelschule. Wir haben bei dem Weitergeben des Sabbats betont, dass unser Sabbat überhaupt nichts mit dem jüdischen Sabbat zu tun hat. Wir haben uns radikal davon distanziert. Unser Sabbat hat mit dem jüdischen Sabbat nichts zu tun. Und wir haben unsere jüdischen Geschwister zur Tür verwiesen und ihnen gesagt, bitte geht, ihr seid nicht willkommen. Das haben wir gemacht. Und haben uns nach dem Krieg nicht mal dafür entschuldigt. Geschweige denn geschämt. Es war einfach so. Aber das war ja 80 Jahre vor unserer Zeit. Und heute? Aber darüber reden wir später. Zweiter Bibeltext. Wir gehen ganz an den Anfang zurück. 1. Mose 11. Das ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die kennt ihr natürlich wunderbar. Es hatte alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Also Zunge steht hier für Sprache. Ne? Das hat ja nicht jeder eine Zunge. Ja gut, jeder hat eine Zunge, aber seine eigene. Aber dass die Formulierung, jeder hatte einerlei Zunge, heißt, sie sprachen alle die gleiche Sprache. Und wenn man die gleiche Sprache spricht, dann teilt man nicht nur Laute, man teilt noch viel mehr. Man teilt Gewohnheiten, man teilt Erfahrungen, man teilt Kultur. Sprache steht für viel mehr als Laute. Sprache ist ein ganzes Paket, was man ganz grob mit Kultur beschreiben kann. Denkgewohnheiten, Lebensgewohnheiten, Kleidergewohnheiten, Essgewohnheiten und vieles andere mehr. Das ist Kultur. Die ganze Welt hatte eine Einheitskultur. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene und wohnten da selbst und sie sprachen untereinander, wo lasst uns Ziegel streichen und brennen und lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen und ich ergänze mal, damit die nächste Flut uns nicht ersäuft. Sicherheitsbedürfnis. Wir machen uns groß. Denn, Vers 4 am Ende, wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Hier ist die erste große Einheitsbemühung der Weltgeschichte. Alles einheitlich, uniform. Habt ihr die Bilder gesehen vom Roten Platz bei der Feier? Bei Putin da, mit seinen zehntausenden Soldaten, die er hatte. Die standen aber wie eine Eins. 10.000 davon, alle einer wie der andere. Die konntest du gar nicht unterscheiden. Das ist das Ideal von möchtegern Weltherrschern. Alle gleich. Ganz so schlimm machen wir es ja nicht. Die Zeiten sind vorbei, wo adventistische Brüder mit dem Anzug und Krawatte alle in Gottesdienst kamen oder Fliege oder so. Ich bin ja fast der Einzige, ne? Es gibt noch ein paar von den älteren Brüdern. Die Jüngeren, wir sind ja nicht uniformiert. Und die Schwestern haben auch nicht mehr alle eine Glaubenszwiebel. Lange her. Wir sind bunt und vielfältig geworden. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft und das merkt man in der Gemeinde. Es ist bunt geworden. Und diese Vielfalt kann natürlich eine Bereicherung sein, sie ist aber auch eine Herausforderung. Wenn es nur um Kleidung geht, geht es ja noch. Aber wenn es um andere Dinge geht, dann hört die Freundschaft schnell auf. Da ist es uns nicht egal, wer in meiner Nachbarschaft wohnt. Nicht wahr? Wir hätten es gerne so, wie wir sind. Wirtschaftlich gleiche Ebene, damit wir nicht da ein Polo fahren und der andere ein BMW fährt, sondern möglichst gleiche soziale Schicht, gleiche Größe des Gartens, das Haus soll auch nicht viel anders aussehen, soll möglichst so sein, wie wir es haben und dann fühlen wir uns wohl. Das ist einfach so, ich auch. Und das gilt auch für die Gemeinde. Wenn ihr so wärt wie ich, wär's doch wunderbar langweilig. Okay. Nichts ist herausfordernder als diese Unterschiede unter Menschen, die uns manchmal auf die Nerven gehen. Hier versucht man, Einheit zu bewahren. Vers 5, da fuhr der Herr hernieder dass er sehe die Stadt und den Turm. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache. Und das ist nur der Anfang. Jetzt wird ihnen nichts mehr verwehrt sein. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache versteht. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder. Und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Die Welt zerfällt in 1000 Bruchstücke. Gott hat das gemacht. Erstaunlich. Gott zerstört diese Uniformität. Und es beginnt mit der Sprache. Wenn du die Sprachen veränderst, wenn du eine Vielfalt von Sprachen hast, ist die Einheit futsch. Da kannst du noch so viel Englisch und Chinesisch lernen. Es ist eine andere Kultur. Wie viele Sprachen haben wir heute? Ich weiß nicht, ich glaube 5000. 5000 Sprachen auf der Welt. Es gibt Sprachen, die werden nur von einer Handvoll oder einer kleinen Gruppe von Leuten gesprochen, irgendwo im Amazonasgebiet, irgendwo in einer Windung des Flusses, wo kein Mensch hinkommt. Da haben die ihre eigene Sprache. Das Gleiche kann dir in der Schweiz passieren oder vielleicht auch im Schwarzwald, hinterm Hügel, ne? Vielleicht auch im Westfalen irgendwo oder so, ja. Hinterm Hügel wird ein anderer Dialekt gesprochen. Sprachverwirrung bedeutet Identitätskrise. Wer bin ich denn jetzt? Ich bin anders als du. Und diese Verwirrung, die gibt es nicht nur zwischen verschiedenen Sprachen, die gibt es auch anderswo. Die gibt es auch zwischen Altersgruppen. Also zwischen 10 und 27 oder zwischen 12 und 27, das Zeitalter der Jugend, so das nennt man Jugend, gibt es mindestens 3 oder 4 Generationen. 12 bis 14, 15 bis 17, 18 bis 20. Das sind schon Generationen. Manche Jugendgruppen merken das. Ja? Da sind die schon 18, da kommt einer mit 14. Was ist denn das für ein kleines Kind, was hier kommt? Ja? Also in unserer Kultur, man spricht von Jugendkultur, nicht von einer, sondern von den Kulturen. Es gibt so viele Subkulturen in unserer Kultur, die unterschiedlich ticken. Und dann kommen, sagen wir mal, Aussiedler aus den US-Staaten zu uns. Diese jungen Leute, die sehen anders aus. Ich habe 20 Jahre lang nach 1989 einen Ossi sofort erkannt. An der Kleidung, an der Frisur, an der Redeweise, an der Gesichtsfarbe. Heute hat sich das verwischt. Jetzt ist es immerhin schon fast 30 Jahre her oder so. Aber das konnte man sofort erkennen. Und ich war sofort erkennbar in Friedensau und in Burg, wenn ich einkaufen war, das muss ein Wessi sein. Da kannst du gar nichts gegen machen. Und das bringt sofort unterschwellig Spannungen, Vorbehalte, Ängste. Wenn du nicht meine Sprache sprichst, wie soll ich dich dann verstehen? Und seht ihr, das ist die Not. Wir verstehen einander nicht, wenn wir nicht die Sprache des anderen sprechen. Und Sprache meine ich jetzt nicht nur Deutsch, Englisch, Französisch und Dialekt, sondern mit Sprache meine ich diese Mentalität, dieses Denken, diese Einstellung, die mit unserer Muttersprache, mit der Muttermilch aufgesogen wird. Diese so bin ich und so ist man. Wenn wir die Sprache des anderen nicht sprechen, können wir ihn nicht verstehen. Und genau das passiert hier früh in der Geschichte der Menschheit. Von hier machen wir einen ganz großen Sprung nach Apostelgeschichte 2 und schauen uns die Fortsetzung dieser Sprachverwirrung an. In Apostelgeschichte 2 haben wir die Geschichte vom Pfingstwunder. Und dieses Pfingstwunder ist tatsächlich ein, wenn man so will, ein Gottesdienst. Hier trifft sich die Gemeinde, die urchristliche Gemeinde, etwa 120 Leute, an einem Ort und warten auf den Heiligen Geist, den Jesus ihnen versprochen hat. Und wenn man sich diesen Gottesdienst anschaut, der hier in den ersten 11 Versen beschrieben wird, dann geschieht hier etwas, was direkt mit der babylonischen Verwirrung zu tun hat, nämlich die Umkehrung ist. Aus dieser Sprachverwirrung wird jetzt ein Sprachwunder, das diese Verwirrung wieder aufhebt. Ist interessant. Erst will Gott das und dann will er das. Auch das ist verwirrend, nicht? Aber lassen wir die Frage jetzt mal offen. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Achtet mal darauf, wie oft das Wort ein hier vorkommt. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah draußen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer und setzte sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu reden in anderen Sprachen. Luther übersetzt zu predigen. Könnt ihr streichen. Hier predigt niemand. Das ist irreführend. Die haben nicht gepredigt. Steht auch nicht im Text. Steht lallein. Ihr kennt das Wort lallen. Laute äußern. Sie reden in anderen Sprachen, wie Gott ihnen gab, auszusprechen. Das ist das Pfingstwunder. Die Gemeinde wird fähig, Fremdsprachen zu sprechen. Andere Sprachen, und zwar die Sprachen der Leute, die eine Stunde später da zusammenlaufen und sagen, was ist denn hier los? Das Wunder am Pfingsten ist, dass die Gemeinde fähig wird, andere Sprachen zu sprechen. Und jetzt sage ich noch einmal, Sprache ist viel, 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 viel mehr als Vokabeln. Es geht nicht darum, einen französischen Text lesen zu können. Es geht nicht darum, jemanden auf Russisch zu verstehen, wenn er redet. Es geht darum, dass ich die Sprache einer anderen Kultur, einer anderen Mentalität, einer anderen Lebensart sprechen kann, dass ich sie verstehe, dass es meine Sprache geworden ist und ich sie ausdrücken kann. Paulus hat das klassisch ausgedrückt mit dem Satz, ich bin allen alles geworden, um etliche für Christus zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, den Griechen bin ich ein Grieche geworden, den unter dem Gesetz bin ich so einer geworden, denen, die nicht unter dem Gesetz Moses groß geworden sind, bin ich einer wie sie geworden. Paulus versteht Mission als das Erlernen von Sprachen. Und immer wenn ich eine fremde Kultur erlebe, wenn ich ihr begegne, möchte Paulus ihre Sprache sprechen. Weil er nur so diese Menschen erreichen kann. Anders kann er sie überhaupt nicht erreichen. Mit anderen Worten, solange wir unsere Sprache sprechen, werden wir nur Selbstgespräche führen. Lass mich da so klar ausdrücken. Solange wir als adventistische Christen unsere Sprache sprechen, die uns vertraut ist, aus dem Sabbatschulheft, aus unseren Büchern, unseren Zeitschriften, aus unseren Predigten, aus unseren Unterhaltungen, Hauskreisen, Bibelkreisen. Solange wir unsere Sprache sprechen, werden wir nur Selbstgespräche führen. Das heißt, wir reden miteinander, wir reden unter uns. Wir werden aber niemanden erreichen, der außerhalb unseres Zirkels ist, es sei denn, wir lernen seine Sprache sprechen. Und das wäre Pfingsten. Das wäre Gemeinde Gottes. Denn Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde Gottes. Am Pfingsten beginnt das Wunder, dass Gott die Sprachverwirrung, die babylonische Sprachverwirrung, überwindet. Und das heißt dann nicht Babylon, sondern Jerusalem. Babylon ist die Sprachverwirrung. Keiner versteht den anderen. Jerusalem ist das Wunder, dass Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen zusammenkommen und einer den anderen versteht. Unglaublich. Das ist ein Wunder. Das kann niemand machen. Das können wir nicht planen. Das können wir nicht beschließen. Da hilft kein Ausschuss. Da hilft kein Plänepapier. Kannst alles vergessen. Es muss ein Wunder sein, was Gott tut, dass er uns die Fähigkeit gibt, eine neue Sprache zu lernen. Und dazu muss man die Augen und die Ohren öffnen. Die Augen öffnen, um zu sehen, was da wirklich vor mir liegt, steht als Mensch. Und die Ohren zu öffnen, um zu lernen, diese Sprache zu hören, zu verstehen und dann selbst zu sprechen. Und das Wunder ist, dass am Pfingsten das 3000 Mal gelingt. 3000 Menschen bekehren sich an diesem einen Tag einfach deshalb, weil jemand zu ihnen in ihrer Sprache spricht. Unglaublich. Ich fasse es nicht. In Kapitel 4, Vers 32 heißt es dann, sie waren ein Herz und eine Seele. Denen, die gehen müssen, wünschen wir einen gesegneten Sabbat. Und denen, die bleiben können, wir bleiben noch ein bisschen an diesem Wunder. Es gibt noch einen vierten Text, den ich mit euch lesen möchte, und der steht ganz am Ende der Bibel, Offenbarung. Einige schreiben ja vielleicht mit und machen sich Notizen, andere versuchen sich das einzuprägen. Wenn ihr euch das einprägen wollt, dann könnt ihr einen Bogen spannen von 1. Mose 11, die Geschichte vom Turmbau zu Babel, über Jesaja 56, Gottes große Vision von seinem Volk, Apostelgeschichte 2, Pfingsten findet man auch und die Offenbarung findet jeder. Offenbarung Kapitel 21, ganz am Schluss der Bibel, Offenbarung 21, Vers 24 bis 26. Hier haben wir eine Vision von Gottes neuer Welt. Jerusalem steht ja nicht nur für eine Stadt, sondern Jerusalem steht für die Gemeinde. Und wenn wir jetzt lesen, wie das neue Jerusalem beschrieben wird, dann lasst uns mal nicht an ein Gebäude denken, sondern lasst uns mal an die Menschen denken, an die Gemeinde. Vers 22, ich fange bei Vers 22 an. Ich sah keinen Tempel in diesem neuen Jerusalem, denn der Herr ist der Tempel. Und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Stellt euch das vor, man kann nur versuchen, sich das Bild hervorzustellen. Hier ist ein Zentrum von Licht, das alle anzieht, so wie eine Lampe in der Nacht die Fliegen anzieht. Alle strömen zu diesem Licht. Keiner hält es in der Distanz aus. Das heißt, auch hier ist ein Bild von Zusammenkommen, von Vereinigung, von Wiederfinden, von Einheit der einen Gemeinde. Und jetzt wird sie beschrieben, Vers 24. Und jetzt kommt etwas ganz Überraschendes. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit, das heißt ihre Reichtümer, in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tag, auch wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Das ist eine ganz ungewöhnliche Vision. Wir sind gewohnt zu sagen, okay, ich will auf die neue Erde, du auch, vertragen wir uns, kommen wir dahin. Wir alle wollen auf die neue Erde. Wir verstehen uns als Individuen. Du und du und du und ich. Wir denken bestenfalls noch an die Familie, möchte, dass meine Familie dabei ist und im weitesten Sinne vielleicht noch meine Gemeinde, weil wir uns schon so lange kennen. Ich möchte, dass wir uns alle wiedersehen. Aber dann hört es schon auf. Wenn wir an die neue Erde denken, reden wir doch nicht von Deutschland, oder? Wir sagen doch nicht, das deutsche Volk auf der neuen Erde. Das klingt ja ganz nationalistisch, ne? Wir sagen auch nicht, die Spanier auf der neuen Erde. Sowas gibt es beim Fußball. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft, da geht es immer um Nationen. Und zwar ganz klar getrennt. Aber im neuen Jerusalem gibt es doch diese Trennung nicht, denken wir. Nun steht aber hier im Text, dass der Gott, der am Pfingsten die Trennung überwunden hat, indem seine Gemeinde lernt, Fremdsprachen zu sprechen und damit andere Kulturen zu erreichen, dass hier in der Beschreibung des neuen Jerusalems immer noch von Völkern die Rede ist. Das heißt, im Bewusstsein Gottes gibt es immer noch diese Unterschiede, die gibt es ja tatsächlich. Ich bin immer noch Deutscher und der andere ist immer noch ein Aussiedler und der dritte ist ein Flüchtling und der vierte ist ein Pole, ne? Und der vierte ah ja, die aus dem Osten, die klauen unsere Autos und die Kupferkabel bei der Bahn. Und die aus dem Süden, naja, ihr wisst, wie das ist. Übrigens, in Friedensau, heute ist Sabbat der Kulturen in Friedensau. Schade, dass ich nicht dort bin, aber ich bin ja lieber bei euch heute. In Friedensau ist heute Sabbat der Kulturen. In Friedensau treffen sich mindestens 30 Kulturen. Das ist fast ein Alleinstellungsmerkmal unserer Hochschule. Über 30 Nationen sind auf dem Campus von Friedensau und wir haben gerade mal knapp 200 Studierende. Überlegt euch mal, von 200 Studierenden haben wir über 30 Nationen vertreten. Das sind 30 Kulturen. Und vielleicht kann man bei den Deutschen nochmal unterscheiden zwischen Preußen und Bayern, Ossis und Wessis, wenn man will, kann man das auch noch unterscheiden. Nordrhein, Westfalen waren ja nicht immer Busenfreunde. Baden, Württemberg konnten sich gar nicht riechen. Über 30 Nationen. Das ist wie ein kleines neues Jerusalem. Übrigens, damit ich es nicht vergesse, ich weiß nicht, wer sich von euch angemeldet hat zur Sommerakademie. Habt ihr die Flyer gesehen? Ja? Wenn einer sagt ja, dann weiß ich, sie sind angekommen. Im August haben wir Sommerakademie. Da geht es um das Thema Familie. Und Familie ist genau das, worum es hier geht. Ich lade euch herzlich ein, falls ihr noch nicht ganz verplant seid. Wir haben noch Plätze frei. Gott bringt die Vielfalt der Völker in sein neues Jerusalem. Die Unterschiede werden nicht weggewischt. Das ist das Erstaunliche. Man kann die Völker noch unterscheiden. Man kann die Sprachen noch unterscheiden. Man kann die Kulturen differenzieren. Hier wird kein Einheitsbrei gemacht. Die Geschichte hat gezeigt, dass es den Schmelztiegel Amerika nie gegeben hat. Man hat ja gesagt, Amerika sei ein Schmelztiegel. Stimmt ja gar nicht. Du hast Chinatown und Germantown. Bis heute. Die mischen sich nicht. Sie bleiben erkennbar. Die Herausforderung ist nicht, das zu verwischen, sondern es so zu gestalten, dass sie alle miteinander auskommen. Schwarz und weiß und hispanisch und deutsch und italienisch und polnisch und alle, die ganze Welt hast du in Amerika, aber es ist kein Schmelztiegel. Es ist eine Ansammlung unendlich vieler Kulturen. Genau das ist auch in der Gemeinde so. Ich weiß nicht, ob jemand von euch zur Generalkonferenz fährt. Wenn nicht, geht den Hope-Channel und seid dabei. Und lest dann hinterher in Adventisten heute, was dort gewesen ist. Und dann seht ihr die Bilder von 70.000 Menschen. Was ihr nicht sehen könnt, ist, dass die aus 200 Ländern kommen. 200 Länder. Friedlich in einer Arena. Ohne bengalisches Feuer. Ohne Schlachten vor dem Stadion. Ohne Prügelszenen. Friedlich vereint. Die ganze Welt zusammen. Aber man kann sie unterscheiden. Und Gott möchte, dass wir unsere Reichtümer, die kulturellen Reichtümer, in Gottes Gemeinde einbringen. Ich denke zum Beispiel, dass die deutsche Adventgemeinde in diese weltweite Adventgemeinde etwas einzubringen hat, einen Reichtum, den wir unserer Weltkirche einbringen wollen. Wir als das Land der Reformation haben eine ganz besondere hohe Sensibilität für das, was man in der Theologie das Sola Scriptura-Prinzip nennt. Die Wichtigkeit der Heiligen Schrift als Norm. Das ist etwas, was dem deutschen Adventismus eigen ist, was im internationalen Adventismus nicht so vertreten ist. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, wir wären da fast Außenseiter damit. Nein, das ist unser Beitrag. Das ist etwas, was wir durch unsere geschichtliche Prägung in Mitteleuropa, wo wir die Auseinandersetzung zwischen Katholizismus, Protestantismus ganz anders erlebt haben als auf den Philippinen oder in Südamerika, wo die das überhaupt nicht erlebt haben in dieser Form. Wir haben da etwas einzubringen in unsere Weltkirche. Und man könnte noch viele andere Beispiele nennen. Ich will es dabei gut sein lassen. Ich denke, die vier Texte haben deutlich gemacht, die Vielfalt, die verwirrende Vielfalt an Kulturen, die die Einheit der Menschheit verhindert, wird von Jesaja in der Vision für die Zukunft so beschrieben, dass Gott die Fremden integrieren wird und will. Wir finden am Pfingsten eine erste Erfüllung, die sich darin zeigt, dass wir als Gemeinde, ich sage jetzt bewusst wir, auch wenn es 2000 Jahre her ist, dass wir lernen, die Sprache der anderen zu sprechen, uns quasi mit ihnen so weit zu identifizieren, dass sie spüren, wir sind eins, wir verstehen uns, wir verstehen euch und ihr versteht uns. Und diese Vision endet erst im neuen Jerusalem auf Gottes neuer Welt, wenn alle Völker, wie es in der Botschaft der Engel in Offenbarung 14 heißt, alle Nationen, alle Geschlechter, alle Sprachen und alle Völker vereint sind am Thron Gottes. Die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit wird nicht aufgelöst. Das Fremde ist immer noch da, aber es ist nicht mehr fremd. Vielleicht ist das die beste Art, meine Predigt zusammenzufassen. Das Fremde und Fremdartige hört auf, fremdartig zu sein. Es stört nicht mehr, es wird als Bereicherung erlebt. Denn die Völker bringen ihre Schätze, nicht ihren Müll, sondern das Kostbare bringen sie hinein in Gottes Volk. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich fasziniert dieser Traum. Mich begeistert diese Vision. Und ich möchte mich gerne der Herausforderung stellen, die das für mich und für uns als Gemeinde bedeutet. Wenn ihr mit mir diese Vision vertiefen wollt und euch diese Herausforderung stellen möchtet, dann bleibt nach dem Mittagessen hier. Wir treffen uns wieder und machen uns dann konkret Gedanken, nicht über biblische Vision, ja, das vielleicht auch, sondern konkret um die Frage, was möchte Gott von uns heute? Dazu schauen wir dann nochmal in die Bibel hinein, um uns Gedanken zu machen, wie sollen und können wir als adventistische Christen mit den Fremden umgehen? Denen, die einer anderen Kultur und einer anderen Religion und einer anderen Sprache angehören. An dieser Stelle unterbreche ich einfach die Predigt, die ist also nicht beendet, aber ich unterbreche sie und sage Amen.